Schön heute Morgen wieder, dass so viele da sind. Letzte Woche am 1. Januar brauchten wir einige noch ein paar Stunden extra Schlaf, aber jetzt seid ihr da und das freut mich. Und wer wünscht sich für das neue Jahr, dass sich etwas in deinem Leben ändert? Gott möchte das auch. Die Frage ist manchmal, wünschen wir uns die gleiche Art von Veränderung? Oft, sind wir schon so weit hier, oft wollen wir, dass sich die Umstände ändern. Aber Gott möchte primär uns verändern. Und das müsste dann noch sein, wenn ihr da einmal ein weiter helft. Wir hatten im vergangenen Jahr angefangen, den Römerbrief zu betrachten und uns im Dezember davon eine Auszeit genommen. Und nun möchte ich gern daran anknüpfen und uns aber erst abholen und dann schauen, dass wir einen Überblick davon haben. Ja, nee. Dann erkläre ich das so. Okay, wenn du das vorschaust, du kannst den Römerbrief sehr gut unterteilen und in den, das ist zu weit, da haben wir es. Okay, in den ersten drei Kapiteln ging es darum darzulegen, dass alle Menschen gesündigt haben und vor Gott schuldig sind. Ohne Ausnahme, alle haben Gottes Maßstab nicht erfüllt. Und dann ging es in den nächsten beiden Kapiteln, in Kapiteln 4 und 5, darum, dass wir aus Glauben gerechtfertigt werden, dass wir Vergebung haben können durch das, was Christus für uns vollbracht hat und unser Vertrauen ihm gegenüber. Und jetzt kommen wir zu diesen Kapiteln 6 bis 8, wo es dann um unsere Heiligung, um unsere Umsetzung dieses Glaubens geht. Dann folgt noch in den Kapiteln 9 bis 11 Gottes Plan mit Israel, dann in den Kapiteln 12 bis 15 die Auswirkung auf unser tägliches Leben und dann endet der Brief mit einigen Ermutigungen in Kapitel 16. Also, so weit sind wir dahin gekommen, dass wir aus Gnade durch Glauben errettet sind. Aber die Frage ist immer, welche Auswirkung hat das, was wir hier hören, was wir hier lernen, welche Auswirkung hat das auf dein Leben, auf mein Leben? Und genau darum soll es in diesen folgenden Kapiteln gehen. Der Anlass dazu finden wir in den letzten beiden Versen des vorigen Kapitels. Auf die möchte ich nochmal kurz zurückgreifen. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du es gerne aufschlagen. Römer 5, Verse 20 und 21. Wenn du dir eine ausleihen möchtest, um mitzulesen, wir haben hinten welche im Schrank. Ansonsten wird es auch vorgelesen und die anderen Referenzen sind meistens an der Leinwand. Römer 5, Verse 20 und 21, da heißt es, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er sagte, die Gnade, die wird jetzt überreich werden. Und die logische Frage wird dann gleich im nächsten Kapitel, in Kapitel 6, Vers 1, aufgegriffen. Da heißt es, Kapitel 6, Vers 1, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Dürfen wir das weitermachen, weil je mehr wir verkehrt machen, desto größer ist die Gnade, weil das ja das auch abdeckt. Okay? So, das ist die Frage. Und die Antwort, Vers 2, auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Also seine Aufforderung ist, sündige nicht weiter. Und wir wollen drei Hilfen sehen, wie wir das schaffen können. Weil ich glaube, dass Gott möchte, dass wir für ihn leben, dass wir nicht das leben oder das tun, was er verboten hat oder was er nicht möchte. Das ist uns irgendwie klar. Aber ich glaube, die Herausforderung für die meisten von uns ist, Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das bei der Arbeit? Wie schaffe ich das mit meiner Familie? Wie schaffe ich das mit den Nachbarn? Mit den Nachbarn. Ja? Wie kriege ich das hin? Wie kann ich das ausleben, was Gott von uns möchte? Und gerade diese jetzt anstehenden Kapitel, die zeigen uns, wie Gott das meint, dass wir nicht nur positionell verändert werden, sondern dass sich das in deinem Leben zeigen kann. Und dazu wollen wir jetzt die Verse 3 bis 10 lesen, hier in Römer Kapitel 6. Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Die erste Hilfestellung, dass wir eben nicht weiter sündigen, ist, dass wir verstehen, was Christus vollbracht hat. Paulus beginnt hier sein Argument und sagt, oder wisst ihr nicht? Dieses Wissen, diese Information kommt immer vor der Transformation. Ich muss es erst verstehen, bevor ich es anwenden kann. In der Schrift führt Wissen zu Vertrauen und das führt zu Umsetzung. Er erklärt es uns erst und sagt, hier ist, was Gott tut. Hier ist, was Gott uns sagen möchte. Und wenn wir dieses verstehen, dann soll das dazu beitragen, dass wir diesem vertrauen und wenn wir dem vertrauen, dass wir auch dann danach leben. Und er sagt hier, wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Er sagte, ihr solltet doch wissen, dass diese Taufe eine Identifikation mit Christus und mit seinem Tod ist. Nun, das tut die Taufe nicht automatisch wie eine sakrale Handlung, dass sie dann sagt, okay, ihr wurdet getauft und somit seid ihr jetzt identifiziert mit seinem Tod. Sondern die Taufe symbolisiert den Tod und die Auferstehung. Und zur damaligen Zeit waren alle Taufen, egal an welchem Ort, egal von welcher Gemeinde, sie waren alle durch Untertauchen. So wie wir das auch heute noch praktizieren. Also da hat keiner irgendwie ein bisschen Wasser genommen und so an die Stirn gespritzt, sondern sie haben die Personen genommen und haben gesagt, okay, wenn du sagst, du glaubst, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist für deine Schuld, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist, dann veranschauliche das, indem du dich taufen lässt. Und dann wurden die Personen genommen, sind ins Wasser gegangen, einmal unters Wasser untergetaucht und dann wieder hochgebracht. Und das zeigte dann einmal, okay, Christus, er ist gestorben, aber er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Und dadurch, dass man es dann mit dieser Person gemacht hat, zu sagen, okay, diese Person identifiziert sich damit, die sagt, Christus hat das für mich gemacht und ich bin jetzt mit ihm und auch ich bin auferstanden zu neuem Leben. So ist die Taufe unser Zeugnis. Ich bin mit Christus der Sünde gestorben und auferstanden zu neuem Leben. Und das ist, sagt er, wisst ihr nicht, das ist geschehen. Okay? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Okay? Er sagte, diese Neuheit soll sich dann auch äußern. Okay? Einige haben gestern bei Beate geholfen und ich glaube von dir aus auch danke für alle, die ja, dort ein bisschen geholfen haben und dabei sind wir ein bisschen dreckig geworden. was am Garten zu tun hatte. Okay? Und sagen wir, nach dieser Arbeit bist du dann ins Bad gegangen, hast dich gewaschen. Nun normalerweise gehst du dann nicht wieder gleich zurück raus in den Garten und machst dich wieder dreckig. Irgendwann vielleicht, ja, aber zu sagen, okay, ich bin jetzt abgewaschen und jetzt gehe ich nicht gleich wieder zu dem zurück, was mich dreckig gemacht hat. Und Gott sagt, nee, wenn du in Christus abgewaschen worden bist, wenn du gereinigt worden bist, dass die Sünde uns ein verdreckt hat und damit von Gott getrennt hat. Und wir haben das eingesehen und sagen, ich will wieder diese Beziehung zu Gott haben. Ich will nicht nur irgendetwas über Gott hören, ich will Gemeinschaft mit ihm haben. Der, der mich geschaffen hat, der, der ewiges Leben hat, der, der die Herrlichkeit bewohnt. Ich will diese Gemeinschaft mit ihm haben. Aber mit meinem Dreck kann ich nicht zu ihm kommen. Mit meiner Schuld kann ich nicht zu ihm kommen. Und er bietet an, dass wir gewaschen werden. Nicht einfach in Wasser. Das hat Pilatus versucht. Ich erkläre Christus für schuldig, ich weiß, es ist verkehrt, jetzt wasche ich mir kurz die Hände und dann soll es okay sein. Und wir wissen alle, dass das nicht funktioniert. Kannst du ja auch nicht machen, weiß nicht, schlägst deinen Nachbarn, wäschst die Hände und sagst, jetzt ist alles wieder in Ordnung, oder? Ich glaube, der Nachbar wäre nicht so ganz einverstanden damit. Und so geht es auch bei Gott nicht. Die einzige Möglichkeit der Reinigung ist, dass wir seine Vergebung in Anspruch nehmen. Und er sagt aber auch, wenn dieses stattgefunden hat, dann gehe doch nicht gleich wieder zu dem zurück, was uns getrennt hat. Sondern lebe jetzt so, dass wir in dieser Gemeinschaft bleiben können. Und so sagt er, ihr seid auferweckt zu neuem Leben und so sollen wir jetzt in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wir sind verwachsen mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Denn Christus ist für meine Schuld gestorben, nicht für seine, er hatte keine. Und jetzt lebt er bei und mit Gott und will, dass wir ihm folgen. Er fügt jetzt hier dieses Bild der Taufe ein, um diese Veränderung zu veranschaulichen. Lass mich das noch einmal richtig deutlich machen, weil manchmal, gerade in christlichen Kreisen gibt es ein bisschen Verwirrung über die Taufe. Ich hatte in der Einleitung berichtet, diese Aufteilung, wo was im Römerbrief erklärt wird. Okay? Und die Kapitel 4 bis 5 gingen um Errettung. Kapitel 1 bis 3, dass wir Errettung brauchen, dass wir vor Gott schuldig sind. 4 bis 5 gingen um Errettung. Dort wird Taufe nie erwähnt. Okay? Das heißt, die Taufe war nicht heilsnotwendig, sonst wäre sie dort erklärt worden. Aber gleichzeitig zeigt er hier in diesem Abschnitt, dass er erwartet hat, alle, die ihr jetzt gläubig seid, ihr seid getauft worden. Ihr habt euch so mit Christus identifiziert. Und durch diesen Glauben haben wir Vergebung der Sünde, aber eben auch die Verantwortung eines neuen Lebens. Wie wir gelesen haben, Christus ist für unsere Sünde gestorben, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. In Vers 6 heißt es, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. So, das ist dieses damit drückt die Absicht aus. Das ist abgetan, wir sollen der Sünde nicht mehr dienen. Und Christus möchte mehr als uns von der Strafe retten. Er möchte uns von der Sünde befreien. Manchmal, wir haben diese Konzentration nur auf dieses, ich brauche Vergebung, ich muss errettet werden. Aber alles andere ist Zusatz, ist Bonus. Aber so sieht er das nicht. Sondern hat hier beschrieben und sagte, ja, er will mehr als nur ein Notausgang in den Himmel zu sein. Er möchte, dass wir anders leben, dass wir in Gemeinschaft mit ihm bleiben. Nicht nur, dass wir ihn einmal kennenlernen. Und die Logik dahinter ist, beschrieben in Vers 7, wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wer gestorben ist, ist nicht mehr in dem vorherigen Herrschaftsbereich. Und so wie Christus den Tod überwunden hat, so leben auch wir jetzt ein neues Leben. Nicht für die Sünde, sondern für Gott. Er sagt, das ist alles in dem Bereich, wisst ihr nicht. Er sagte, dieses müssen wir zuerst verstehen. Wir müssen zuerst verstehen, dass unsere Sünde uns von Gott getrennt hat. Das hatten wir, für die, die dabei waren, in den ersten drei Kapiteln gesehen. Dass keiner Gottes Maßstab der Gerechtigkeit erfüllt. Weil sein Maßstab nicht ist, bin ich einigermaßen okay, bin ich nicht schlimmer als die anderen. Sondern sein Maßstab ist, bist du vollkommen. Ja. Und dann war sein nächster Schritt zu sagen, okay, das sind wir nicht. Jetzt musste die Sünde bezahlt, die Strafe musste bezahlt werden. Und Christus hat das getan. Und wir können dieses nur erlangen durch Glauben. Wir können das nicht zurückzahlen, wir können uns das nicht aneignen, wir können es nur dankend annehmen. Und jetzt sagt er, okay, diejenigen von euch, die dieses getan haben, ja, die haben die Vergebung und die haben das veranschaulicht in der Taufe. Und jetzt soll sich das in unserem Leben äußern. Und das ist genau, wo es ist. Wir sagen, okay, viele von euch werden sagen, ja, das weiß ich. Deswegen kommen wir jetzt zu diesem, was er hier weiter erklärt. Okay? Aber für einige ist das vielleicht, darüber habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht. Aber er setzt quasi die ersten fünf Kapitel voraus, weil ein Buch schlägst du ja meistens auch nicht irgendwo in der Mitte auf und fängst an zu lesen. Wir müssen dieses verstehen, dass das Gottes Plan ist und dass er hier so nacheinander das schildert und sagte, wenn ich ein verändertes Leben haben will, dann brauche ich zuerst eine innere Veränderung. Und er beschreibt und sagt, dass eben alle Menschen in uns drin die Sünde haben. Und das sieht man von klein auf an. Dass Kinder von Natur aus sind egoistisch. Die sagen nicht, naja, mein Geschwisterkind darf gerne die ganzen Geschenke haben, die dürfen zuerst nehmen, die dürfen das letzte Stück Pizza haben. Sondern in der Regel gibt es einen Streit darüber, hey, ich will das haben. Ja, meins. Und er sagte, das ist das Problem in uns drin. Und die Veränderung ist nicht, dass ich mich zurückhalte. Sondern die Veränderung, die Gott möchte, ist, dass wir ein anderes Verlangen haben. Dass wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Dass wir ihm vertrauen, dass seine Anweisungen gut für uns sind. Dass es nicht das Beste ist, versuchen sich durchzusetzen, sondern Gott zu vertrauen, dass er für uns sorgt und dass er es gut mit uns meint. Und dann sagt er, okay, dazu brauchen wir dieses. Und dafür ist Christus gekommen, ist gestorben und ermöglicht uns, wenn wir ihm vertrauen, kommt in uns, er vergibt, was verändert war. Und in der Gebetszeit haben wir für den Heiligen Geist gedankt, der dann in uns kommt, der uns befähigt, der diese Veränderung in uns bewirkt. Das ist die Voraussetzung. Wir müssen dieses verstehen, was Gott durch Christi Kreuzestod bewirkt. Aber wie hat das dann diese Anwendung auf uns? Vers 11. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Also zweitens, das hat mir, vertraue Christus mit deinem Leben. Das, was wir wissen, müssen wir auch anwenden. Okay? Und hier haben wir in diesem ganzen Abschnitt den ersten Befehl. Haltet euch oder denkt so der Sünde für tot. Gemeint ist nicht, dass wenn wir etwas genug glauben, es wahr werden wird. Im Gegenteil, weil es wahr ist, dass wir neues Leben in Christus haben, sollen wir uns die Auswirkung bewusst machen. Okay? Also nicht, haltet es für wahr und wenn du genug das glaubst, wenn du genug eigene Überzeugungen aufbringst, dann funktioniert das. Das ist nicht, was gemeint ist. Sondern es ist wahr und ich soll entsprechend dieser Wahrheit leben. Veränderungen beginnen nach der Schrift immer mit der Erneuerung des Denkens. Beginnt, dass ich etwas anerkenne, dass wie Gott es beabsichtigt hat und dass ich dann danach lebe. Und das ist, was Gott von uns möchte. Und so ist es, dass wir früher geistlich tot waren und in Sünde lebten. Nun ist es genau andersrum, wir sind der Sünde gestorben und leben für Gott. Und das geschieht positionell, wenn du dein Vertrauen in Jesus Christus als deinen Retter setzt. Wenn du erkennst, ich bin schuldig vor Gott, Christus ist für meine Schuld gestorben, ich vertraue ihm und bitte ihn um Vergebung. Okay? Aber das soll sich dann ja auch zeigen. Und das sehen wir auch in dem Text, den wir vorhin gelesen haben, aus Kolosser 3 in unserer Bibellese. Da heißt es nochmal in Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Okay? Wenn du heute Morgen schon besonders aufmerksam bist, dann sagst du, warte mal, was ist es jetzt? Haltet für tot oder tötet? Was ist es? Ist es schon geschehen oder muss ich es tun? Okay, hier ist mir zusammengefügt. Haltet euch als Person der Sünde für tot, weil das ist in uns schon geschehen. Das sind Handlungen. Die müssen wir noch töten. Okay? Dann sagt er, denkt daran, das ist in eurem Wesen schon geschehen. Wenn du Christus angenommen hast, dann sind wir mit ihm der Sünde gestorben. Wir haben das letzte Woche gesehen, eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Der hat nicht einen neuen Sünder geschaffen, er hat einen Heiligen geschaffen. Positionell ist das ein neuer Status. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, jemand, der aus dem Gefängnis entlassen wird, ist kein Gefangener mehr. Okay? Und jemand, der von Neuem geboren ist, ist kein Sünder mehr. Es ist eine neue Kreatur. Wir sind in uns drin verändert. Aber das muss sich dann auch äußern, das soll sich widerspiegeln. Und deswegen, das, wie wir vorher gelebt haben, soll dann abgelegt werden. Und hier ist dann eben die Anweisung, haltet euch der Sünde für tot. Denkt daran, macht euch das bewusst. Und es ist uns eine Hilfe, wenn ich mir bewusst mache, ich lebe für und mit Gott. Weil hier ist dann in deinem Alltag, vielleicht hast du schon festgestellt, du kannst all die biblischen Geschichten wissen. Und trotzdem Probleme haben, anders zu leben, den Feinden zu vergeben, das Beste für deinen Nächsten zu suchen, die Geschwister zu lieben. Okay? Du sagst, ich habe dieses Wissen, aber irgendwie verändert mich das nicht. Dann sagt er, ja, das war die Grundlage. Okay? Jetzt ist hier der nächste Schritt, haltet es für so und nehmt dieses an. Und vielleicht ist eine Hilfestellung dabei, wenn du sagen würdest, okay, das, wie ich jetzt denken will oder was gerade durch meinen Kopf geht oder das, wovor ich kurz davor bin, was zu sagen oder das, was ich machen will. Würde ich das tun, wenn ich jetzt Christus neben mir sehen würde? Würde ich mir diesen Film anschauen? Würde ich so mit meinem Ehepartner reden? Mit meinem Chef, mit meinem Angestellten reden. Würde ich dieses denken, wenn ich wüsste, Christus kann meine Gedanken lesen und ist hier direkt bei mir? Okay. Nun, wir können nicht sehen, dass er da ist, aber er sieht uns und weiß alles. Okay. Also er ist da, das ist nicht einfach nur ein Gedankenspiel. Und er ist allgegenwärtig, er sieht es. Ja. Und das soll uns helfen. Im Glauben leben bedeutet, ich vertraue darauf, dass ich Gott eines Tages Rechenschaft ablegen muss. Wir haben angefangen, 2. Korinther 5 zu lernen, ab Vers 10. Ja, und da geht es darum, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Und Rechenschaft ablegen für das, wie wir gelebt haben. Wir sollen uns dieses bewusst machen. Aber du wirst dich nur der Sünde für tot halten, wenn du überzeugt bist, dass du was Besseres hast. Weil sich immer nur zurückzuhalten und denken, oh, ja, sagen wir, du liebst irgendwelche Torten, ja, und du hast eine vor dir stehen und du versuchst dir immer einzureden, zu sagen, nee, will ich nicht, ich will ja Gewicht verlieren oder ich bin mir nicht ganz sicher, dass die wirklich so gut schmecken würde, wie ich denke, dass sie schmecken. Das wird nur über einen gewissen Zeitraum funktionieren. Irgendwann wirst du nachgeben. Die einzige Möglichkeit, dass wir diesem nicht nachgeben, ist, dass ich überzeugt bin, dass es etwas Besseres gibt. Und das ist genau, was Gott möchte, wie wir leben. Er möchte, dass all das, was wir manchmal denken, ich möchte das unbedingt haben. Er sagt, warte, ich habe was Besseres für dich. Dieses Bessere ist in meiner Gegenwart. Ich werde dich zu mir holen und tue jetzt nicht etwas, wo du anschließend sagst, warum habe ich das gemacht? Das hat unsere Gemeinschaft gestört und das hat anderen so viel Trauer, so viel Leid zugefügt. Warum will ich dieses tun? Aber wir müssen uns das wirklich bewusst machen und bewusst in dieser Erwartung leben. Ich habe gelesen von einem Alkoholiker, der war wieder mit seinen Buddies aus nachts spät trinken, 2 Uhr, 3 Uhr morgens. Wir waren schon ziemlich besoffen. Und er sagt zu seinen 2, 3 Freunden, die da noch mit ihm in der Kneipe waren, sagt er, ich muss mal was sagen, wenn wir zu viert jetzt um 3 Uhr morgens zu mir nach Hause gehen, ich verspreche euch, meine Frau wird aufstehen, sie wird uns was kochen und wird uns ein schönes Essen machen. Die haben gesagt, du spinnst ja. Das würde kein Mensch machen. Und er sagte, doch, das macht sie immer. Wir sagen, ne, glauben wir denn nicht. Er sagt, kommt mit. Die sind zu viert, 3 Uhr morgens zu ihm nach Hause gegangen, sind rein, er hat sie wachgeklopft, bin zurück, ich möchte gern, dass du ein Essen für mich und meine Freunde machst. Sie hat es gemacht. Und die Freunde haben anschließend zu ihm geredet und gesagt, was machst du mit uns? Bist du so bescheuert? Du gibst dieses auf, du hast eine so wunderbare Frau, die sich so um dich kümmert, die bereit ist, dir zu vergeben, die dir so dich liebt, dass sie das tut, obwohl du dich so verhalten hast. Warum gibst du dich mit uns ab? Wir haben dir nichts zu bieten. Sehen wir es so mit Christus? Sagen, warum will ich mir anschauen, wie andere Personen aussehen? Warum sind meine Ideenvorstellungen, wie ein tolles Leben aussieht, Urlaub hier und das da, wenn ich hier und jetzt Gemeinschaft haben kann mit dem, der mich mehr liebt, als irgendeine irdische Person das hier tun könnte. Aber ich muss mir dieses bewusst machen. Ich kann das von mir schieben und ich werde einen Ersatz finden. Ein Ersatz in einem Videospiel, ein Ersatz in Karriere, ein Ersatz in der Natur. Es gibt viele Ersatzgötzen. Aber es gibt nur einen wahren Gott. Und er möchte, und er sagte, dieses ist diese Veränderung, haltet euch der Sünde für tot. Geht nicht zurück zu dem Alkohol in dem Beispiel, das ich erwähnt habe, oder in irgendeine der anderen Sachen, sondern kommt zu Gott und sagt, Gott, hier ist, wie ich mich gerade fühle. Hier sind meine Sorgen, hier sind meine Nöte. Hier ist, was mit meiner Gesundheit passiert. Hier ist, was bei der Arbeit passiert. Hier ist die Situation zu Hause. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dich, ich brauche deine Gegenwart. Und er ist unser himmlischer Vater, der sagt, komm her. Komm her, mein Kind. Ich liebe dich. Und egal, was passiert, ich werde nicht unbedingt jedes Mal die Umstände ändern. Aber ich werde jedes Mal, wenn du kommst, dich in meine Arme schließen. Sagen, ich liebe dich. Und ja, vielleicht muss etwas bereinigt werden. Aber ein bisschen später in Römer heißt es, es gibt nichts auf Erden, im Himmel, keine Macht, keine Gewalt, nichts Sonstiges, was uns wird trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Aber ich habe mich so unmöglich benommen. Ich war derjenige, der 3 Uhr nachts draußen war. Gott weiß es. Und es hat kein bisschen an seiner Liebe für dich verändert. Warum? Weil sein Charakter sich nicht ändert. Er ist Liebe. Er ist Barmherzigkeit. Und er wird immer nach seinem Charakter handeln. Haltet euch der Sünde für tot. Aber Gott lebend. Lebe für ihn. Wie machen wir das? Wir haben noch 3 Verse, 12 bis 14. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Drittens, stelle dich Gott zur Verfügung. Wir sind nicht unfähig zu sündigen, aber wir haben es nicht nötig zu sündigen. Gott lässt dir die Freiheit. Du kannst, auch als Kind Gottes, du kannst weiter sündigen. Aber wenn du neu geschaffen bist, wenn du Jesus Christus als dein Heiland angenommen hast, dann bist du durch Gott befähigt, anders zu handeln. Ich habe gesagt, durch Gott befähigt. Nicht, du bist besser geworden. Oder ich bin besser geworden. Unser Ich, unser Fleisch, unsere sündige Natur, die ändert sich nicht. Was sich ändert ist, Christus kommt in uns. Und wenn wir ihn handeln lassen, wenn du in einer Situation bist und sagst, das regt mich auf und ich weiß, wie ich gleich reagieren werde, aber ich muss gar nicht reagieren. Christus in mir, reagiere du für mich. Hilf das, was ich jetzt sage, nicht das ist, was Volker denkt und sagen würde, sondern was Christus denkt und sagen würde. Lebe du durch mich, ich stelle mich dir zur Verfügung. Hier ist mein Mund, rede du. Hier ist mein Gehirn, denke du. Hier ist meine Hand, helfe du. Hier bin ich, diene durch mich. Hier ist dieser Prozess, wie diese Veränderung stattfindet, wie die Bibel es beschreibt. Zuerst bei der Errettung werden wir befreit von der Strafe der Sünde. Wir sind nicht mehr unter Gottes Gericht. Was ist, wenn ich danach trotzdem noch verkehrt handle? Die Strafe ist bezahlt. Das ist vergangen. Das ist diese positionelle Veränderung, von der ich schon gesprochen habe. Worum es hier geht, ist die Heiligung. Und die ist Befreiung von der Macht der Sünde. Die Sünde muss mich nicht kontrollieren. Sie muss mich nicht bestimmen. Die Verherrlichung ist dann die Befreiung von der Gegenwart der Sünde. Wenn wir bei Gott sind, dann gibt es keine Sünde mehr. Dann gibt es nicht mehr die Möglichkeit, verkehrt zu denken, verkehrt zu reden, verkehrt zu handeln. Solange die Sünde noch existiert, bleibt dieser Kampf bestehen. Und für die Frauen, die zur Frauenfreizeit gehen, es wird von Epheser 6 gehen und dort heißt es in Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, was? Stehen bleiben könnt. Nicht alle Sünde vernichtet haben könnt. Nicht alles besiegt haben könnt. Aber es wird dich nicht umwerfen. Es wird dich nicht besiegen, sondern du kannst stehen bleiben. Aber dazu nimm die Waffenrüstung Gottes, nimm die Ausrüstung, die Gott gewirkt hat. Und interessant ist hier, wenn er sagt in Vers 13, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, Dieses Wort Werkzeug wird nur an dieser Stelle Werkzeug übersetzt. In jeder anderen Passage, es gibt noch 3 oder 4 andere, wo es gebraucht wird, wird es immer Waffe übersetzt. Okay? Man sagte, ihr habt hier die Waffenrüstung, die Ausrüstung, dass ihr so leben könnt. Aber du entscheidest, wem du dich zur Verfügung stellst. Entweder der Sünde oder Gott. Wir denken häufig, ich kann selber entscheiden. Man sagte, nee, wir geben nach. Wir geben entweder der Sünde nach und kommen mehr und mehr unter ihren Einfluss, oder wir stellen uns dem Herrn zur Verfügung und lassen uns von ihm gebrauchen. Und dass dies eine Auseinandersetzung ist in uns, wird beschrieben, wir haben Epheser 6, 13 gesehen, auch in 2. Korinther 10 heißt es, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen, die Werkzeuge, das ist das gleiche Wort, was wir vorhin gesehen haben, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. So, er sagte, wir wandeln noch, wir leben ja noch hier auf der Erde, aber wir kämpfen nicht auf fleischliche Art und Weise. Wir kämpfen nicht, indem wir versuchen, uns durchzusetzen, indem wir Lügen weitergeben, indem wir irgendwie mit dem Ellbogen versuchen, uns durchzusetzen, sondern unser Kampf ist mächtig für Gott. Wie sieht dieser Kampf aus? Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Oh, ich könnte, aber ich muss nicht. Die Person, aber Christus. Ich erlaube nicht, dem Fleisch weiter so zu wirken. Weil was es seit 1. Mose 3 bewirkt hat, ist immer Tod und Zerstörung. Und davon haben wir schon genug in dieser Welt. Oder nicht? Man sagt, es kann anders sein. Halte es für wahr. Glaube es, sei überzeugt davon. Und dann handle danach, stelle dich Gott zur Verfügung. Sage, Gott, ich kann das nicht. Fleischlich, in meiner Anstrengung, ich habe es schon probiert, das geht immer wieder schief. Ich raste doch aus. Ich werde doch ungeduldig. Aber Gott, du hast gesagt, wenn ich dich durch mich wirken lasse, dann wirst du durch mich handeln, durch mich reden. Es geht um nicht weniger als um die Herrschaft über dein Leben. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Ich kann nicht mal so, mal so. Ich muss entscheiden, wen lasse ich mich gebrauchen? Lasse ich die Sünde in mir wirken? Suche ich den Weg des geringsten Widerstandes? Hast du es mal beim Fluss beobachtet? Der Weg des geringsten Widerstandes geht immer abwärts. Du brauchst Pumpen, damit es aufwärts geht. Starke Pumpen. Und Gott ist dieses. Wir drehen dieses um. Stelle dich mir zur Verfügung, dann geht es in deinem Leben nicht abwärts, sondern im Endeffekt aufwärts. Wir werden bei ihm sein. Stelle dich ihm zur Verfügung. Wir denken oft, die Wahl sei zwischen Fremdbestimmung oder Freiheit. Aber in Wirklichkeit ist es eine Entscheidung zwischen den Lüsten, den jetzigen Begierden und der wahren Liebe. Entweder ich ersetze Gottes Liebe durch das, was die Welt zu bieten hat, was die Freuden, die kurzfristigen Dinge vom Hier und Jetzt sind. Oder ich vertraue ihm, sage, auch wenn ich es nicht immer alles verstehe, aber ich weiß, du hast mich geschaffen und du möchtest mich gebrauchen, dass Liebe weitergegeben wird. wenn wir auch an die Personen denken, die positiv wir in Erinnerung haben aus der Geschichte oder vielleicht auch aus der Verwandtschaft. An was für Personen denken wir? Sind es Personen, die das Leben genossen haben, die es ausgelebt haben, die gefeiert haben, die Karriere gemacht haben, die sich vorn angestellt haben? Oder Personen, die sich in den Dienst von anderen gestellt haben, die nach etwas Größerem gestrebt haben, nicht für sich, sondern um ein Segen zu sein für andere. Und das sind die Personen, die die Welt verändert haben. Paradebeispiel, Jesus Christus selber. Er kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Und er hat mehr Menschen verändert als jeder andere sonst. Du wirst deiner Familie, deiner Nachbarschaft, deiner Umgebung dann am meisten zum Segen sein. Nicht, wenn du besonders reich und besonders viel hast, sondern wenn du dich Christus zur Verfügung stellst und dich gebrauchen lässt. Wenn wir immer in den Spiegel schauen und sehen, was ich nicht habe, dann werde ich immer nach Dingen laufen, oh, das könnte ich noch gebrauchen, oh, der Nachbar hat das und jetzt gibt es dieses neue Ding, das muss ich unbedingt haben. Und du wirst niemals zufrieden sein. Oder aber du sagst, in Christus, er hat mich reich beschenkt, ich habe alles. Ich habe mehr, als ich verbrauchen kann, weil seine Liebe hört nie auf. Und ich gebe einfach von dem, womit er mich beschenkt hat, und gebe dieses weiter. Christus ist der Sünde gestorben und lebt für Gott. Und so soll es auch bei uns sein. Und das soll sich darin äußern, dass wir den sündigen Begierden nicht mehr gehorchen. Ja, Vers 12, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Die Begierden, die Lüste, die sind noch da. Und solange wir auf Erden sind, werden sie noch da sein. Aber sie sind entmachtet. Wir haben einen neuen König. Wir müssen nicht uns bestimmen. So sollen wir unseren Körper nicht mehr der Sünde zur Verfügung stellen, sondern dem Herrn für seine Zwecke. Gott hat uns neues Leben geschenkt. Und das sollen wir jetzt für ihn einsetzen und nicht so weiterleben wie zuvor. Wenn wir das tun, dann werden wir Erfüllung für uns haben und ein Segen sein für andere. Frage an dich ist, einmal hast du dieses neue Leben? Wenn du es nicht hast, all diese Veränderungen werden nicht funktionieren. Du wirst immer irgendetwas hinterherlaufen und nie ankommen. Nie wirklich langfristig zufrieden sein. Deswegen, wenn du Christus noch nicht als Retter angenommen hast, ich bitte dich, es ist zu deinem Besten, es ist Gottes Gnadengeschenk, aber du musst einsehen, dass du es brauchst. Er zwingt dich nicht. Aber wir haben letzte Woche gesehen, wir flehen an Christus statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn du das getan hast, dann möchte Gott für dich persönlich, für mich persönlich und für uns als Gemeinde, dass wir so verändert werden, dass wir zum Segen sind für andere. Lasst uns, wie wir im Monatsweg gesungen haben, dieses Jahr daran arbeiten, dass wir gemeinsam hinwachsen zu Christus. Und dass der Unterschied sichtbar ist, dass wir einfach sagen, Herr, neues Jahr hat angefangen, alte liegt hinter mir, ich will dir folgen. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Vielleicht habe ich nicht viel, vielleicht habe ich nicht mehr viel Lebenszeit, vielleicht habe ich nicht mehr viel Energie, vielleicht habe ich nicht viel Materielles. Aber was ich bin und habe, gebrauche du es. Was du daraus machst, ist deine Sache. Aber lass es zum Segen sein. Zu deiner Ehre für alle Ewigkeit. Lass uns beten. Himmlischer Vater, du weißt, dass wir uns alle schwer tun damit, dass die Veränderung, die du positionell in uns schon bewirkt hast, die Vergebung, die wir haben, dass wir diese ausleben in unserem Leben. Herr, ich bete, dass du in uns allen, angefangen bei mir, allen meiner Geschwister hier, dass du dieses Jahr uns hilfst, dass die Veränderung von einem nehmenden Leben zu einem gebenden Leben sich noch mehr und mehr äußert. Herr, ich bete, setze uns individuell und als Gemeinde zum Segen für die Menschen um uns herum, dass sie Hoffnung schöpfen, dass sie Vergebung erfahren, dass sie Liebe erfahren, dass sie Trost und Ermutigung bekommen. Und dass das nicht irgendwann in Zukunft anfangen, sondern dass wir heute sagen, ich bin entschieden, ich gehöre dir, hier ist mein Leben, gebrauche es zu deiner Ehre. In Jesu Namen.